das hat ja dann, wenn man will, das 20. Jahrhundert und die Diskussion der Linken über lange, lange Jahrzehnte geprägt, so dass man sagen kann, naja, ein Großteil der Linken, der sozialistischen, der kommunistischen Tradition stand in einer gewissen Weise im Schatten oder im Horizont dieses politischen Ereignisses, was ja insofern phänomenal war, weil es ja mit der Absicht verbunden war, den Ersten Weltkrieg, die größte Schlechterei unter Menschen seit Jahrhunderten, ja, zu beenden. Es gab ja von Anfang an, schon jetzt in der unmittelbaren Reaktion auf die Oktoberrevolution, Kritik, zum Beispiel von Rosa Luxemburg, ja, dass es zu Gewaltanwendungen, zu Gewaltpraktiken kommt, zu einer Entdemokratisierung des Prozesses.
Sagt Alex Demirovic, sieht sich selbst als Vertreter der kritischen Theorie, Sozialwissenschaftler, und er ist hier hineingeplatzt mit einem Thema, was uns schon zuletzt an dieser Stelle beschäftigt hat und auch weiter beschäftigen wird, denn 100 Jahre Oktoberrevolution ist der Anlass für ein Sezieren, für ein Auseinandernehmen der Geschehnisse um das Jahr 1917 und der Geschehnisse, die darauf folgten.
In der Revolution von 1917 und der vorausgehenden Zeit, und wenn ich Revolution sage, dann meine ich nicht irgendwie einen Tag, ein Jahr, sondern einen ganzen Prozess, der irgendwie auch schon im 19. Jahrhundert anfängt und dann bis ins tiefe 20. Jahrhundert reinreicht. In dieser Zeit gibt es auch ganz bewusst Bemühungen von sozialistischen Feministinnen, Geschlechterverhältnisse radikal zu ändern. Das heißt, die geschlechtliche Unterdrückung sogenannter Frauen abzuschaffen, erstens, aber auch sexuelle Arrangements zu verändern, die Kirche daraus zu nehmen, die Sexualmoral neu zu definieren, die Dominanz von Heterosexualität zurückzuweisen. Und das geht auch so weit, dass die Zweigeschlechtlichkeit, wie sie durch die biologische Wissenschaft, die in der Zeit dominant wird, definiert wird, dass diese Zweigeschlechtlichkeit auch zurückgewiesen wird. Eins der ersten Gesetze, die in der frühen Sowjetunion verabschiedet wurden, als sie noch nicht mal Sowjetunion hieß, war die Abschaffung der Sodomie-Gesetzgebung. Das heißt, aus heutiger Perspektive oder in heutiger Begrifflichkeit, die Entkriminalisierung von Homosexualität.
Sagt Bini Adamczak. Von ihr sind gleich zwei Bücher erschienen im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Jahr 1917, mit dem revolutionären Jahr 1917, zumindest in Russland. Das Geschlecht der Revolution ist bei Surkamp erschienen und Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann ist gerade in der Edition Assemblage erschienen. Beides Bücher von Bini Adamczak. Und Bini Adamczak hat hier was angesprochen, was wir aufgreifen wollen. Denn nicht nur die politischen und ökonomischen Veränderungen sollte es geben im Zuge der Oktoberrevolution, auch die Vorstellung von Familie und Geschlechterverhältnissen, die galt es umzuwälzen.
Februar ging ja schon los, dass sie Rechte bekamen, aber vorher hatten sie eben keine Rechte und die Industriearbeiterinnen, die hatten die schlechtesten von den ohnehin schon schlechten Arbeitsbedingungen und auch die Landbevölkerung war arm und rechtlos. Die Schere zwischen den reichen Adligen und Bürgerinnen, die es ja auch gab, und den Besitzlosen, die ging im zaristischen Russland weit auseinander. Alexandra Kollontai, die spätere Revolutionärin, die ist selbst in einer behüteten Kindheit aufgewachsen, musste auf nichts verzichten. Und sie schildert aber in ihren Erinnerungen, dass sie eben sehr früh gesehen hat, dass die kleinen Bauernkinder, mit denen sie gespielt hat, auf so vieles verzichten mussten. Das haben sie ihr auch beigebracht, dass sie so arm sind und nichts haben, weil die anderen eben ja reich sind und viel haben. Und sie hat dann schon als kleines Kind die Ungerechtigkeit der Erwachsenen mit offenen Augen eben gesehen. Sie sagte damals schon 1913 in einem Artikel, es besteht ein enormer Unterschied zwischen arbeitenden Frauen und den besitzenden Ladies, zwischen einer Dienerin und ihrer Herrin. Das klingt ja immer noch aktuell. Am Ende des Ersten Weltkriegs, da hatten die Menschen in den meisten am Krieg beteiligten Ländern, und zwar sowohl an der Front, die Soldaten und in Russland ja auch Soldatinnen, und an der Heimatfront, wie das bei uns genannt wurde, die zu Hause dafür sorgen, dass überhaupt die Verpflegung sichergestellt ist und so weiter, die hatten genug von Hunger und von Angst und eben auch vom Töten. Diese beiden Fronten muss man halt sehen. Da regte sich auch in anderen Ländern offener Widerstand. Frauen protestierten zum Beispiel auch in Berlin, aber halt auch in Russland auf öffentlichen Plätzen. Munitionsarbeiterinnen streikten in den Betrieben, Soldaten meuterten und mussten wieder mit Gewalt zur Raison gebracht werden, nicht selten auch mit Exekutionen. So war die Situation vor der Revolution und die Zeit war also wirklich reif für einen Wandel innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Gisela Notz ist Herausgeberin eines Kalenders mit Biografien aus der emanzipatorischen Frauenbewegung und Gisela Notz hat hier ein bisschen etwas erzählt über die Situation der Frauen im Revolutionsjahr 1917. Anlass dafür das 100-jährige Jubiläum der Oktoberrevolution. Und da gab es einiges, was angestrebt wurde. Zum Beispiel die Auflösung der althergebrachten bürgerlichen kapitalistischen Familienstrukturen. Angestrebt, aber nicht verwirklicht.
Es ist sehr ambivalent und es hängt eben davon ab, welchen Zeitraum und auch welchen geografischen Raum wir uns anschauen. Weil zwischen 1917 und der Gegenwart liegen ja fast 100 Jahre. Und auch bis zum Ende der Sowjetunion sind es ja, glaube ich, 74 Jahre oder so, auch eine ziemlich lange Zeit. Und in der wurden halt verschiedene Aspekte dieser queerfeministischen Revolution zu unterschiedlichen Zeiten zurückgenommen oder auch verlängert. Zuerst lässt sich sagen, dass diese radikalen Thesen von Alexandra Kollontai eben schon in der Anfangszeit der Revolution nicht unumstritten waren, sondern dass es auch eine andere Linie innerhalb dieser sexuellen Revolutionsbewegung gab, die viel kritischer, ablehnender überhaupt gegenüber Sexualität stand und Sexualität eher als etwas Störendes begriffen hat, was die Leute von der Arbeit abhält, die das eigentlich sinnvolle Betätigungsfeld sozialistischer Menschen darstellt, weswegen diese ganze sexuelle Befreiungsbewegung kritisch betrachtet wurde. Aber in den ersten 10 Jahren, sage ich mal, der Revolution war das noch ein ziemlich ausgeglichener Kampf oder anfangs auch einer, der eher danach aussah, als würde er zugunsten von Alexandra Kollontai entschieden. Und das kippt ganz stark Ende der 20er Jahre und vor allen Dingen Anfang der 30er Jahre, als der Stalinismus, die stalinistische Konsolidierung auch mit einer sexuellen Konterrevolution, wie das der Wilhelm Reich genannt hat, einhergeht. Das heißt, Homosexualität wird wieder kriminalisiert. In dem Fall ist das kein geringer als Maxim Gorki, der die dankenswerte Aufgabe hat, in der Pravda, der Zeitung der Kommunistischen Partei Russlands, die Zeitung heißt Wahrheit, zu erklären, warum Homosexualität jetzt wieder verboten gehört, und zwar, weil das eine antifaschistische Geste sei, Homosexualität zu bekämpfen, denn Faschismus wird dort mit dem Nationalsozialismus assoziiert. Seine Worte sind: Wer den Faschismus bekämpfen will, muss die Homosexualität bekämpfen. Das ist das eine. Dann wird Abtreibung wieder illegalisiert. Die war auch gleich nach der Revolution legalisiert worden. Die wird aus bevölkerungspolitischen Gründen wieder kriminalisiert. Und die Kernfamilie, die bürgerliche Kernfamilie, wird wieder zum Leitbild erhoben. Auch natürlich mit bestimmten geschlechtlichen Konnotationen und Vorstellungen.
Nochmal Bini Adamczak war das, die festhält, dass die Familie im sowjetischen Realsozialismus eine ganz ähnliche Institution war. Das angeblich war im Gegenstück, im angeblichen Gegenstück in der kapitalistischen Industriegesellschaft. Felicita Reuschling ist Kunstpädagogin, ist Kuratorin und sie sucht mit uns nach Erklärungen für diesen Befund.
Ich habe mich intensiver mit einem theoretischen Artikel von Alexandra Kollontai beschäftigt, Familie und Kommunismus von 1920, der übrigens bisher, glaube ich, auch gar nicht übersetzt vorliegt, sondern bisher nur auf Englisch. Die erste These ist eben, die Berufstätigkeit der Frau im Kapitalismus zerstört die Familie im Kapitalismus, weil die Frau infolge ihrer Berufstätigkeit Haushalt und Kinder vernachlässigen muss. Und das Interessante ist jetzt aber bei Kollontai, dass sie das nicht betrauert oder schrecklich findet, sondern das ist eine objektive geschichtliche Tendenz. Und sie als historische Materialistin geht eigentlich da heran und sagt, okay, man muss jetzt das Ganze aus der Entfremdung der kapitalistischen Klassengesellschaft befreien. Und die zweite These, mit der sie die Familie im Kapitalismus beschreibt, ist die, dass sich die vormalige Produktionsgemeinschaft in eine Konsumptionsgemeinschaft verwandelt. Also sie vergleicht eher so eine Art rurale, ländliche Familie, die halt mal selber Produkte für die eigene Konsumtion hergestellt hat, mit einer proletarischen Familie. Und sie sagt, Lebensmittel, Haushaltsgegenstände, Kleidung werden ja nun im Kapitalismus massenhaft industriell hergestellt und damit wird die häusliche Produktion überflüssig. Daraus schließt sie dann in der dritten These, dass damit Hausarbeit unproduktiv ist. Es gibt natürlich weiterhin diese häuslichen Arbeiten wie Putzen, Kochen, Waschen und selbst die Kinder zur Kita bringen, wenn es sich denn gibt, sind natürlich notwendig und die werden auch nie aufhören, ne? Für die Reproduktion der Familie und die sind auch für die Reproduktion der Gesellschaft notwendig, aber sie sind unproduktiv, weil sie sich eben nicht in einem dauerhaften Wert ausdrücken lassen. Das Interessante daran ist, dass in These 4, und das soll dann so ungefähr die Synthesis sein, dass nämlich die Familie im Kommunismus die Hausarbeit vergesellschaftet, um die Frauen für produktive Arbeit in der Industrie verfügbar zu machen. Ich bin auch immer noch so ein bisschen entsetzt darüber, weil Kollontai ja durchaus einerseits benennt und auch anerkennt, wie mühselig haushälterische Tätigkeiten sind, vielleicht das sogar eher überbetont, dass sie ihnen aber halt keinerlei Wert für die nationale Ökonomie zumisst. Kollontai beschreibt eben diese Tätigkeit der Hausfrau in diesem Text, die Familie im Kommunismus, in Analogie zur Arbeit des Dienstboten. Zitat, egal wie lange und intensiv die Hausfrau gearbeitet haben mag, so wird sie am Ende des Tages keine quantifizierbaren oder dauerhaften Werte produziert haben. Damit hat man hier eine Gleichsetzung von Wert, Quantität und eben der Bedeutung für die Gesellschaft. Es wird jetzt hier ein Produkt produziert, das ich gewinnbringend verkaufen kann. Also diese Analyse der kapitalistischen Ökonomie wird als Kriterium auf kommunistisches Produktionsverhältnis übertragen. Damit hat man einen Import dieser kapitalistischen Logik als Produktion von Mehrwert. Das heißt halt auch, dauerhafte und messbare industrielle Produkte sind halt Werte, Tätigkeiten für Reproduktion der Gesellschaft, also eigentlich alle Arbeiten mit und an Menschen wie Kinderbetreuung, Altenpflege, aber eben auch ewig wiederkehrenden Haushaltstätigkeiten sind deswegen weniger wertvoll, weil sie als einen Abzug an den notwendigen Kosten für produktive Arbeit erscheinen. Damit wird leider die gesamte Logik der Produktion im Kapitalismus auf den Kommunismus übertragen. Und Schlussfolgerung, die Art und Weise, wie reproduktive Arbeit im Kommunismus anders betrachtet wird, ist zwar ein anderer Schluss daraus gezogen wird, aber das immanent genau die gleiche verachtende Perspektive auf sie eingenommen wird. Sie ist ein Abzug an der eigentlichen Arbeit. Also wenn man jetzt sich anguckt, was ist eigentlich für ein Menschenbild oder Frauenbild, dann muss man schon erstmal konzedieren, dass die Gleichberechtigung halt tatsächlich ein ganz wichtiges Ziel dieser sowjetischen Revolution war und sich halt eben in einem sehr starken liberalen Familienrecht ablesen lässt. Interessant ist zum Beispiel auch, dass zu Beginn eine neue liberale Sexualethik der neuen Frau diskutiert wurde, in der zum Beispiel Liebesbeziehungen und Sexualität als natürliches Bedürfnis bezeichnet wurden und andererseits aber Liebesbeziehungen eine private Angelegenheit werden sollten und hinter Berufstätigkeit und aber auch hinter politische Arbeit zurücktreten sollten. Und jetzt kommt es, das Interessante ist, dass zum Beispiel bei Kollontai die neue Frau ganz klar als ledig definiert wird. Also die definiert sich ja auch nicht über Liebe, ist weder schwelgerisch, auch nicht unmoralisch, sondern eher sind halt Frauen mit vielen sexuellen Erlebnissen oder Liebeserlebnissen, wie sie sagt, die aber vor allen Dingen irgendwie selbstständige Anforderungen an das Leben haben und werden zum Beispiel auch Mütter ohne verheiratet zu sein. Da geht es aber natürlich gleichzeitig dann auch viel um Selbstdisziplin und interessanterweise findet sich auch in Anknüpfung an Engels da auch eine Kritik an Monogamie. Also zum Beispiel der Bezug, also das Besitzrecht der beiden Ehehälften in der traditionellen Monogamie wurde damals schon ganz klar als, soll man sagen, Lebensbeziehungsform des Privateigentums gekennzeichnet. Und man kann auch sagen, dass Kritik der Ungleichheit der Geschlechter und der Arbeitsteilung und in der sexuellen Moral von Protagonistinnen wie Kollontai in die Diskussion gebracht wurden. Diese Logik des Produktivismus bringt natürlich auch hervor, dass der zentrale Transformationsriemen, mit dem halt die Gleichberechtigung der Frau durchgeführt werden soll, die Erwerbsarbeit war. Wohingegen die Hausarbeit eher als Haussklaverei bezeichnet wurde. Tatsächlich ist es ja so, dass dieses Zitat, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, das ist ja eigentlich ein Bibelzitat oder auch ein sehr beliebter Ausspruch bei Luther gewesen, dass das bei Bebel eigentlich auch das zentrale Motiv des realsozialistischen Leistungsprinzips ist, dass man sich schon mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen muss. Dieser Zwang zur Produktivität, also dieser Arbeitszwang wird zu einem Selbstzweck. Und das, obwohl die Produktionsmittel ja schon verstaatlicht wurde. Ne? Das schlägt, finde ich, halt so den fast den Boden aus, weil man damit halt ein Menschenbild hat, was halt ganz klar über Funktionalität funktioniert und nicht über Bedürfnisse. Und das ist, glaube ich, würde ich auch aus einer feministischen Perspektive sagen, das Zentrale daran, was höchst problematisch ist.
Kapitalistische Geschlechterarrangements wurden in der Sowjetunion fortgesetzt. Das ist der Befund von Felicita Reuschling. Und spätestens Ende der 20er Jahre, also mit der Durchsetzung der stalinistischen Politik, war all der Aufbruch verpufft. Hinzu kam eine Arbeitsmoral, ein ökonomischer Zwang zur Arbeit, der analog zum Kapitalismus ein moralischer Imperativ geblieben ist.